Von den Bekannten ist als erster Freund der schmächtige Besitzer eines Handarbeitsgeschäfts gegangen. Er hatte ein Darmleiden und ist unter entsetzlichen Qualen gestorben. Ihm folgte Kende, der optimistische, kahlköpfige Buchhalter. Am Tag davor hat er uns noch über eine halbe Stunde von seiner Tochter erzählt, die er über alles liebte. Er sprach davon, wie es sein würde, wenn sie sich wiedersähen. Bokor, ein Mann aus Novi Sad, war fürchterlich aufgedunsen, als er in die Kalkgrube kam. Es sind auch Dutzende solcher gestorben, die ich nur flüchtig kannte. In den letzten Junitagen verzeichnete der Tod eine Rekordernte. Allem Anschein nach ist es für die Deutschen kein sonderlich rentables Geschäft, Menschen, die in ein anderes Leben hineingewachsen und nicht an körperliche Anstrengung gewohnt sind, zur Arbeit zu zwingen. Der alles entscheidende Faktor ist hier die Muskelkraft. Mit düsterer Miene sitzen die SS-Wachtmänner an den Einsatzstellen. Es ist ihnen strengstens verboten, mit den Sklaven zu sprechen. Die Aufsicht über die Arbeit haben eigentlich die zivilen Vorarbeiter der Firma, die Meister. Die Zuständigkeiten der Wachtmänner und der Meister sind klar getrennt. Aufgabe des Wachtpostens ist es, sicherzustellen, dass die Häftlinge während der Arbeit außerhalb des Stacheldrahtzauns nicht fliehen. Doch manche unter ihnen beteiligen sich an den Schikanen aus Eigeninitiative oder Langeweile. Die Wachtposten sind meist junge Männer. Es ist ein bitterer Gedanke, dass die Nazis es sich immer noch leisten können, auf dieses Menschenmaterial an der Front zu verzichten. Die Wachtmänner wechseln ständig. Die Posten gehen jeden Tag an einen anderen Einsatzort. Es wird sehr genau darauf geachtet, dass zwischen den Bewachern und den Bewachten nicht auch nur der flüchtigste Kontakt oder gar eine Verbindung entsteht. Vergebens suchen wir in den Gesichtern unserer Wachtmänner nach Anzeichen des Mitleids oder Mitgefühls.